Ja, herzlich willkommen im Mai. Und damit zu unserem zweiten Trimester des Jahres. Erinnert ihr euch noch? Wir haben Anfang des Jahres gesagt, wir machen 3 Trimester dieses Jahr mit unterschiedlichen Themen. Trimester sind 4 Monate. Zuerst machen wir Kraftgruppen, ja? Da treffen wir uns nicht im BK, sondern bedürfnisorientiert. Und jeder kann so eine Gruppe gestalten. Und das wollen wir auch im letzten Trimester wieder machen. Kraftgruppen. Jetzt im zweiten Trimester haben wir gesagt, wollen wir uns in der Zeit im Bibelkreis treffen, in der sonst die Kraftgruppen stattfinden. Aber wir wollen euch ermutigen, den Fokus wegzurichten von euch, vom Bibelkreis auf andere. Ich finde, das erste Trimester war wirklich toll. Also ich glaube, ganz viele von uns, wir hatten einfach das Bedürfnis, lasst uns gemeinsam auf Gott schauen. Ja, lasst uns gegenseitig inspirieren, lasst uns ihn anbeten. Und ich glaube und ich hoffe, dass wir damit eine gute Grundlage geschaffen haben für dieses Trimester, wo wir euch ermutigen wollen, wegzuschauen von uns selbst. Epheser 5, Vers 1 und 2. Na, da ist es. Da heißt es, so ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer Gott zu einem lieblichen Geruch. Ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder, wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und sich selbst hingegeben hat als Gabe und Opfer. Wir haben viel über gesunde Gemeinde gesprochen in den letzten Wochen, gesunde Bibelkreise, gesunde Jüngerschaftsgruppen. Auch wenn wir nicht perfekt sind und auch wenn wir vielleicht nie perfekt sein werden, können wir doch eine gesunde Gemeinde sein. Jetzt hat der ein oder andere gesagt, naja, wenn wir schon gut genug sind, dann besteht doch die Gefahr, wenn wir uns so fühlen, dass wir uns zurücklehnen und nicht mehr die göttliche Perfektion anstreben. Ich hoffe nicht, dass das die Botschaft ist, die bei euch angekommen ist. Wirklich. Es ist klar, ne? Bei uns in der Gemeinde geht es nicht darum, dass wir eine gesunde Gemeinde sind. Es geht darum, dass wir einem Vorbild nacheifern. Und das ist Jesus. Und Jesus ist vollkommen. Und es mag vielleicht ein bisschen paradox erscheinen, ja? Wir sind fehlbare Menschen. Und wir haben irgendwie begriffen, wir werden es wahrscheinlich nicht schaffen, perfekt zu werden. Und doch eifern wir jemandem nach, der perfekt ist und den wir in seiner Perfektion so nie erreichen können. Ist das paradox? Ich glaube, Gott würde sagen, du schaust auf das Falsche. Es ist nicht paradox. Es geht darum, dass wir alles daran setzen, dem Vorbild von Jesus zu folgen und Gottes Liebe zu reflektieren. Dass wir alles daran setzen, diesem Vorbild zu folgen. Es geht nicht darum, ob wir dabei Perfektion erreichen oder nicht. Wenn wir danach streben, eine gesunde Gemeinde zu sein, dann kann das natürlich nur passieren, indem wir danach streben, uns nach seinem Vorbild auszustrecken, nach Jesus Vorbild auszustrecken. Wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer. Gott zu einem lieblichen Geruch. Lasst uns mal Jesus anschauen. Es ist wirklich so, immer wenn ich von ihm lese, ich bin so erstaunt über den unermüdlichen Einsatz, den er hat für andere. Der ist quasi immer für andere da gewesen. Der hat geheilt, gepredigt, gelehrt und hat sich trotzdem die Zeit genommen für die Kinder, für die Frau, die blutflüssige Frau, für die Aussätzigen. Er hat sich Zeit genommen für seine Jünger, um ihnen wirklich zu erklären, um was es geht. Wie hat er das gemacht? Und es ist nicht hilfreich. Ich denke so, okay, wo ziehst du deine Kraft her? Und dann sehe ich, nachdem er irgendwie den ganzen Tag gelehrt, gepredigt und die 5000 gefüttert hat, zieht er sich zurück zum nächtlichen Gebet auf den Berg. Da bin ich so, oh wow. Also, wo ziehst du deine Kraft her? Natürlich zieht er seine Kraft vom Heiligen Geist. Aber Jesus hat die Menschen geliebt. Er hat für die Menschen um sich herum gelebt. Ich glaube, das ist unstrittig. Das kann man nicht überlesen. Und das soll der Schwerpunkt sein im nächsten Trimester. Es ist tatsächlich ungesund, zu lange auf sich selber zu schauen. Sowohl individuell, es ist super, sich selber zu reflektieren, ja, darüber nachzudenken, wo kann ich wachsen. Es ist super, als Bibelkreis zusammenzukommen und zu sagen, okay, wie geht es uns, wo können wir wachsen? Aber es ist ungesund, zu lange auf sich zu schauen. Warum? Naja, die Bibel sagt, mit der Taufe haben wir die Rettung. Unser Name wird mit der Taufe im Buch des Lebens aufgeschrieben. Warum gehen wir da nicht gleich in den Himmel? Warum werden wir nicht gleich hochgenommen? Wäre das nicht für uns viel besser? Weil ganz ehrlich, es kann doch jetzt nur noch schlechter gehen. Alle meine Sünden sind weggewaschen. Mein Name wird im Himmel aufgeschrieben. Am liebsten will ich jetzt schon da sein, ja? Genau, aber nein, Paulus hat es verstanden, Philipper 1, 23 bis 25. Ja, es ging irgendwie vor und zurück. So, Paulus hat es verstanden. Denn setzt mir beides hart zu, sagt er. Ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Und in solcher Zuversicht weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde. Euch zur Förderung und zur Freude im Glauben. Wir werden gebraucht. Gott braucht uns. Gott braucht uns auch, um Menschen zu erreichen. Ich glaube persönlich, nur deshalb sind wir überhaupt noch hier. Ihr wisst es vielleicht, dass das so ein bisschen mein Leitspruch war nach der Taufe. Es ist viel besser, im Himmel zu sein, aber das ist nicht meine Bestimmung. Meine Bestimmung ist es, für andere da zu sein. Und das ist der Grund, warum ich heute hier vorne stehe. Ja, das ist der Grund für die Art und Weise, wie ich mein Leben lebe, weil ich überzeugt bin, ich bin nicht da für mich. Wenn es nur um mich ginge, dann wäre ich schon im Himmel. Es geht aber nicht um mich, sondern Gott hat gesagt, bleibe hier. Ich brauche dich, sei mein Werkzeug. Und das sagt er zu jedem Einzelnen von euch. Wir werden gebraucht. Jeder Einzelne, der hier ist, wird gebraucht. Deshalb setzt euch im Bibelkreis zusammen, macht euch Gedanken. Was können wir, was wollen wir in diese Richtung tun im nächsten Trimester? Und wir möchten uns ganz besonders ermutigen, die Mission in den Fokus zu nehmen in dieser Zeit. Ich möchte uns ganz besonders ermutigen, dass ihr in den nächsten 5 Monaten euch als Bibelkreis die Mission aufs Herz legt. Ja. Aber kommt nicht einfach zusammen und macht ein Planungstreffen. Ja, okay, also, das ist jetzt das Thema, was können wir machen oder so. Nee, sucht danach, dass der Heilige Geist euch leitet. Wir wollen eine Gemeinde sein, die vom Heiligen Geist geleitet wird. Ja. Seid gewissenhaft, wir haben 4 Monate. Betet vielleicht, fastet vielleicht. Nun, der ein oder andere sagt vielleicht, meinem BK geht's nicht so gut. Ich weiß nicht, ob wir da sind, dass wir jetzt uns um die Mission kümmern können. Dann macht was Einfaches. Verteilt belegte Brote an Obdachlose. Ich weiß es nicht. Macht irgendwie eine Spendenaktion. Sammelt Geld oder verkauft Sachen auf eBay und spendet es für eine gute Sache. Helft Bedürftigen. Ich glaube, zu helfen verbindet und zu helfen stärkt. Und wir als Gruppe, als Bibelkreis, wir können auch nicht autark für uns existieren. Dafür sind wir nicht gemacht. Wenn wir für andere leben, wenn wir etwas für andere tun, dann stärkt uns das. Dann stärkt euch das vielleicht auch als Bibelkreis. Vielleicht ist das genau das, was euer Bibelkreis jetzt braucht. Wie gesagt, Fokus soll jedoch hauptsächlich die Mission sein. Ich lese gerade ein Buch von Steve Kinnaird. Das heißt The Way of the Heart of Jesus. Und da sagt er, und ich zitiere ihn hier auf Deutsch, ja, ich lese es auf Englisch: Wenn du vom Heiligen Geist geleitet werden willst, dann handele bewusst. Wenn du betest, dass Gott dich leitet und du nicht bewusst handelst, wird vielleicht einfach nichts passieren. Was meint er damit? Nun, wir können beten dafür, Gott leite mich, ohne selbst etwas zu machen. und dann passiert vielleicht nichts. Also das heißt, gemeinsam im Bibelkreis zu beten, ist gut. Aber ich glaube, wir müssen auch an Türen klopfen. Ich glaube, ihr müsst euch auch überlegen. Ihr müsst beten und sagen, Gott, zeige uns, was sollen wir machen? Ihr müsst vielleicht auch ausprobieren und dann spüren, wohin Gott euch leitet. Beim Thema Mission muss der ein oder andere von uns vielleicht eine Hemmschwelle überwinden. Ich glaube, jeder, der sich nicht regelmäßig missionarisch beschäftigt, der muss, wenn er das wieder in den Fokus nimmt, eine Hemmschwelle überwinden. Ich kenne zumindest keinen, bei dem das nicht so ist. Handle bewusst, damit du diese Hemmschwelle überwinden kannst. Ansonsten ist es vielleicht so, dass Gott ganz viele Gelegenheiten vor dir aufmacht, ja, die er für dich vorbereitet hat, aber weil du deine Hemmschwelle nicht überwindest, wirst du an ihnen vorbeigehen. Und da können wir uns unterstützen als Bibelkreis, indem wir darüber reden, indem wir sagen, okay, was kann ich denn praktisch machen, um diese Hemmschwelle zu überwinden? Unterstützt euch, lernt voneinander, ja, lernt, was ihr braucht. Es geht übrigens nicht darum, dass wir jetzt alle auf die Straße gehen und Leute einladen, so als wären wir noch Studenten. Wenn du jetzt ein Student bist, ist das vielleicht genau das, was du machen solltest. Geh auf die Straße und lade Leute ein. Vielleicht bist du kein Student, aber das ist auch das, was Gott dir sagt. Hey, geh auf die Straße, lade Leute ein. Aber lasst uns klug sein. Ich meine, hast du nicht einen Freund vielleicht, wo du dir schon lange mal Gedanken darüber machst, den würde ich eigentlich gerne mal meinen Bibelkreis zeigen, den würde ich gerne von Gott erzählen, du weißt aber irgendwie nicht wie und es bietet sich irgendwie auch keine gute Gelegenheit, ja? Jetzt ist die Gelegenheit. Überlegt euch gemeinsam, wie ihr diese Leute erreichen könnt, eure Freunde, eure Arbeitskollegen, die vielleicht offen sind. Seid kreativ! Ne, also hier sehe ich es mit ihrer Annonce bei eBay. Das ist kreativ. Was für Ideen habt ihr? Was zeigt euch der Geist? Im 2. Korinther 2, Vers 12, da sehen wir, dass Gott Türen öffnet. Ich bin bis nach Troas gekommen, sagt der Paulus, und verkündete dort die gute Nachricht von Christus. Der Herr hatte mir die Tür geöffnet für ein erfolgreiches Wirken. Wenn wir die Schritte gehen, Gott wird Türen öffnen. Davon bin ich überzeugt. Aber wie sieht eine offene Tür überhaupt aus? Mach mal die Augen zu und jetzt stell dir eine offene Tür vor. Bei mir kommt irgendwie so eine Tür, Sperrangel weit offen, lauter Neonzeichen, die sagen offen, offen, offen. Mal schauen. Ist das hier, wie ihr euch eine offene Tür vorstellt, mit einem Zeichen, komm herein, hier ist offen. Oder vielleicht so. Ich mag ja dieses Bild, also das ist das nicht herrlich. Ist das nicht eine hervorragende, wunderschöne, offene Tür? Ja, genau, das ist der nächste Gedanke. Würde ich da durchgehen wollen? Ich weiß nicht, wo die hinführt. Also scheinbar ins Meer. Na gut, egal, wie auch immer. Genau, aber definitiv eine offene Tür, oder? Was ist mit dieser Tür? Ist das eine offene Tür? Ja, sieht nicht so aus. Ich habe gestern meine Tochter zu einer Freundin gebracht und die wohnt in so einem Wohnblock. Das sind mehrere Wohnhäuser hintereinander und ich bin da an der Straße rangekommen. Da ist dann ein Tor, ein Gartentor und da habe ich dann ewig gesucht, um unter all den Namen zu finden. Und dann habe ich geklingelt, es ging nicht auf, ich musste erst anrufen, dann ging es auf. Ja, dann bin ich endlich drin. Ich gehe also dann den Weg entlang, bis ich dann vor so einer Tür stehe. Und dann sind rechts schon wieder Klingeln. Und dann drücke ich auf die Klingel. Ich denke so, ey, jetzt muss ich hier nochmal klingeln. Hier ist ja alles zu. Und aus irgendwelchen Gründen drücke ich an die Tür und sie geht einfach auf. Oh, diese Tür könnte offen sein. Aha, interessant. Die Wahrheit ist, die meisten Türen, denen ihr begegnen werdet, die werden eher so aussehen, als wie das, was wir vorher gesehen haben. Wenn ihr missionarisch unterwegs seid, wir Menschen Fremden gegenüber zeigen gerne eine verschlossene Tür. Selbst wenn wir auf der Suche sind, so sind wir Menschen irgendwie gemacht. Keiner von uns läuft gerne rum und lädt jeden ein, sondern wir grenzen uns ganz natürlich voneinander ab. Gerade vielleicht, wenn ich Gott am meisten brauche, bin ich verletzt und ziehe mich zurück. Die meisten Türen, denen ihr begegnen werdet, sehen so aus. Woran erkennt ihr, ob die Tür auf ist oder zu? Ihr müsst es ausprobieren. Ihr müsst die Klinke drücken, ihr müsst dagegen drücken. Nur so findet ihr heraus, ob die Tür offen ist. Manchmal sehen Türen auch so aus. Geschlossen. So habe ich wahrscheinlich ausgesehen. Also, mit mir wurde in der Bibel gelesen, und ich habe so viel Respekt vor den Geschwistern, habe ich glaube ich schon ein paar Mal gesagt, für das Durchhaltevermögen, weil ich denen immer wieder sehr genau erklärt habe, warum sie im Unrecht sind und dass alles überhaupt keinen Sinn macht mit Gott und eigentlich sie sich nur selbst betrügen. Ja. Auf meiner Tür stand echt geschlossen, aber im Inneren meines Herzens habe ich total gesucht nach Gott. Ich habe wirklich gesucht nach Gott im Inneren meines Herzens. Hat man aber schlecht von außen gesehen wahrscheinlich. So, was ist passiert? Die Geschwister haben gerüttelt. Ein halbes Jahr lang haben sie an meiner Tür gerüttelt. Was für eine Geduld. Und nach einem halben Jahr hat Gott auf einmal den Schlüssel gedreht. Und die Tür ist aufgesprungen. Manchmal sehen offene Türen so aus wie auf diesem Bild. Deshalb handle bewusst. Probiere die Türen aus, die sich bieten. Öffne die Türen. Ich glaube, Gott wird euch offene Türen geben. Aber ganz oft müsst ihr selbst die Klinke drücken und es ausprobieren. Und ich möchte euch auffordern, habt dabei Spaß. Habt Spaß dabei. Ich meine, es ist nicht so, als wäre das sowas wie eine Hausarbeit. Ja, ich muss noch die Geschirrspülmaschine einräumen. Ja, ansonsten, keine Ahnung, im Haus Gottes muss ich aufräumen. Das ist nicht, worum es geht, ja. Missionieren. Lukas 2, Vers 10 und 11. Aber der Engel sagte zu ihnen, zu den Hirten, wohlgemerkt, die auf dem Felde sind, ja, und die von Jesus erfahren. Und auf einmal steht ein Engel vor ihnen und er sagt zu ihnen, habt keine Angst. Ich habe eine große Freudenbotschaft für euch und für das ganze Volk. Heute ist der Retter geboren worden in der Stadt Davids. Christus der Herr. Ihr habt eine Freudenbotschaft. Ihr habt eine große Freudenbotschaft, deshalb habt keine Angst. Weil der Retter ist gekommen. Der Retter ist gekommen in unsere Stadt. Christus der Herr. Er ist gekommen für uns, für euch und für das ganze Volk. Das ist die Freudensbotschaft, die ihr habt. Schämt euch nicht für die Freudensbotschaft. Römer 1, Vers 16, da sagt Paulus, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht. Alle, die glauben, die Juden zuerst, dann ebenso die Griechen. Er sagt, ich schäme mich nicht. Und ganz ehrlich, man kann sich manchmal so fühlen, so, ah, jetzt komme ich hier und ich bin irgendwie komisch, wenn ich hier von Gott erzähle. Ja, okay. Und irgendwie klingt die Botschaft vielleicht auch nicht so glaubwürdig. Ja, die sagen alle immer nur Wissenschaft, Wissenschaft und sagen, du bist doof und so. Nein, schämt euch nicht des Evangeliums. Weil das, was ihr zu verkünden habt, das ist nicht irgendwie Wahrheit oder nicht wahr oder Wissenschaft oder nicht Wissenschaft. Nein, es ist die Kraft Gottes. Das ist die einzige Kraft auf dieser Welt, die selig macht. Schämt euch nicht. Sie macht selig alle, die glauben. Zuerst die Juden, ebenso die Griechen und sogar die Berliner. Amen. Und Jesaja 52, Vers 7, finde ich, fasst es toll zusammen. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten. Wir haben vorhin gehört, wir haben eine Freudensbotschaft. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenbotens. Das seid ihr, der da Frieden verkündet, Gutes predigt, Heil verkündigt, der da sagt zu Zion, dein Gott ist König. Es ist nicht den Müll rausbringen oder so im Reich Gottes, ja, etwas, was irgendwie gemacht werden muss, aber keiner mag es so richtig. Nein, Es ist dem Vorbild Jesus zu folgen. Es ist für andere da zu sein. Und es ist nicht immer einfach. Natürlich ist es nicht immer einfach. Aber es gibt deinem Leben einen geistlichen Sinn. Denk mal drüber nach. Wenn du Bibel für dich liest, macht dich Bibellesen heiliger. Nein, Bibellesen macht dich nicht heiliger, selbst wenn du noch so viel Bibel liest. Bibellesen soll dir helfen, Jesus ähnlicher zu werden. Was ist, wenn du betest, wenn du ganz viel betest? Macht dich Gebet heiliger. Gebet soll dir helfen, Jesus ähnlicher zu werden. Ich habe also einen Auftrag an unsere Bibelkreise. Setzt euch zusammen, am besten in eurem nächsten Treffen. Wenn dann keiner da ist oder so, irgendwas dann im Treffen danach. Aber setzt euch zusammen, das ist mein Auftrag an euch. Und macht euch Gedanken, wie wollen wir das praktizieren? Und träumt groß, habt Spaß dabei. Ihr seid Freudenboten, wie lieblich sind eure Füße, ja, die da kommen, Frieden zu verkünden. Ich habe zum Abschluss eine Geschichte, die mich inspiriert hat. Auf der EMS gehört. Und zwar ist es ja so, dass die meisten Geldgeber, also das meiste Budget, was in die europäische Missionsgesellschaft fließt, kommt gar nicht aus Europa, sondern das meiste Geld kommt ja aus der USA. Wesentlicher Bestandteil des Budgets kommt aus den USA. Und hier in Europa werden dann ganz oft so kleine Videos gemacht, die einfach zeigen, was das Geld, was da gesammelt wird, bewirkt, damit die Menschen in den USA, die geben für Europa, damit die ein bisschen Anteil haben können. Und ein Gemeindeleiter aus den USA meinte, ich glaube, wir sollten es auch mal andersrum machen. Ich glaube, wir sollten mal auch mal Videos aus den USA machen, wie die Leute da Geld sammeln, mit was für ein Herz die haben, weil es würde euch in Europa genauso inspirieren. Und dann hat er die Geschichte erzählt, aus Boston, aus der lateinamerikanischen Community da. Und da gibt es viele, die sind nicht wirklich reich. Es gibt viele, die sind sogar arm in unserer Gemeinde dort. Die wollen aber auch geben. Nun, wenn du in den USA arm bist, dann bist du in der Regel wirklich arm. Dann kannst du nicht mal eben so einen Monatsbeitrag, ja, geben oder so. Und was machen die? Was machen die dort in dieser Gegend? Damit sie an der Missionskollekte für Europa teilnehmen können, sie werden kreativ, sie machen Garagenverkäufe, sie backen und verkaufen Sachen, sie sammeln Geld auf die Art und Weise, um es nach Europa zu schicken, damit hier Menschen die Chance haben, von Jesus zu hören. Ich fand das so inspirierend. Was für tolle Herzen. Also, es ist was Großartiges, an was wir hier mitarbeiten dürfen. Und 4 Monate sind viel Zeit. Ja, also... vielleicht habt ihr so den Eindruck, wir wollen Lehre hören dazu. Dann machen wir eine Lehre dazu. Ja? Aber 4 Monate sind auch wenig Zeit. Da liegen die Sommerferien drin, ja, in diesen 4 Monaten. Also nutzt wirklich die Zeit. Es ist eine besondere Zeit. Es soll eine besondere Zeit sein. Seid kreativ. Seid Freudenboten. Amen.